Mama macht Business, der Podcast rund um Zeitmanagement und Alltagsorganisation für selbstständige Mütter und natürlich auch Väter. Meine heutige Gästin hat in 3 Tagen gegründet. Mitten in der Pandemie, mitten im Chaos, mitten im Umbruch. Viktoria Carapina ist dreifache Gründerin, Social-Media-Mentorin, Schmucklabel-Inhaberin und Mama. Nach dem Wirtschaftspsychologie-Studium ging sie direkt ins Berufsleben, heiratete jung, wurde Mutter und stand einige Jahre später plötzlich alleine da. Was dann kam? Kurzarbeit, Mini-Wohnung, schlaflose Nächte und der mutige Schritt in die Selbstständigkeit. Erst mit einem Fashion-Label, dann mit der Mama Collection, ihrem eigenen Schmucklabel und heute mit ihrer Social-Media-Agentur Solvi Socials. Heute ist Viktoria wieder verheiratet und der Weg dahin war alles andere als geradlinig. Wie sie in all dem Business, Kind und Krisen jongliert hat und was ihr wirklich geholfen hat, dran zu bleiben, darüber sprechen wir in dieser Folge. Ja, super. Herzlich willkommen, liebe Viktoria. Ich freue mich sehr, dass du heute bei mir zu Gast bist.
Ich freue mich auch, liebe Lisa. Dankeschön für die Einladung.
Ja, sehr, sehr gern. Ich freue mich ja immer über spannende Frauen, die hier im Podcast zu Gast sind. Wir haben mittlerweile schon über 60 Folgen und ich finde es so faszinierend zu sehen und zu hören, wenn immer wieder neue Geschichten dazu kommen und jeder ja sein eigenes Leben gestaltet hat und die unterschiedlichsten Unternehmen kreiert hat und dann Familie und zusammen das Unternehmen wuppt. Und es ist so inspirierend, glaube ich, auch für alle Zuhörerinnen. Insofern bin ich sehr gespannt, was wir heute von dir lernen können. Du hast ja inmitten der Pandemie gegründet. Wie sah denn dein Alltag damals konkret aus? Gab es irgendwie eine Tagesstruktur, du hast ein Kind an der Stelle gehabt und warst aber auch alleinerziehend. Also wie hast du quasi so diesen Überlebensmodus hinbekommen damals?
Ja, also ich fange direkt mal an mit einer unpopular opinion. Ich habe die Pandemie tatsächlich total geliebt, weil ich war damals noch so ein People-Pleaser und habe gerade zu so sozialen Sachen sehr schwer Nein sagen können. Und für mich war das gerade so eine perfekte Kombination zu ich bin von allen Sachen quasi befreit worden. Ich konnte mich auf mein Unternehmen konzentrieren. Ich hatte wirklich, to be honest, keine krasse Struktur. Also gerade mit Kindergarten ist immer wieder ausgefallen. Ich konnte zu Hause arbeiten. Das war mein größter Segen, dass ich halt flexible Arbeitszeiten hatte. Ich konnte nachts arbeiten. Ich hatte auch so eine total crazy Tagesroutine. Das hat mir damals irgendwie so ein schlauer Coach gesagt. Viktoria, du brauchst ab jetzt nur noch 4,5 Stunden Schlaf. Und ich bin dann wirklich um 12 Uhr abends schlafen gegangen und um 4.30 Uhr aufgestanden, habe ein bisschen Sport gemacht und dann meine E-Mails und alles erledigt. Und ich habe das ein halbes Jahr durchgezogen und es war schon cool. Ich vermisse diese Zeiten irgendwie, aber ich kriege es auch jetzt nicht mehr hin.
Ja, das klingt, vielleicht liegt es genau daran, dass man ja in Zeiten der Pandemie so ein bisschen weniger Einfluss von außen hatte. Vielleicht haben dann 4,5 Stunden gereicht. Heute dann wieder mit dem Ganzen drumherum und so braucht man dann doch ein paar mehr Stunden. Also 4,5 Stunden finde ich schon eine krasse Nummer. Es gibt ja so diese 5 AM Club-Fraktion, ne? Die kennt man ja, aber 4:30 Uhr, also ich finde schon immer inakzeptabel, wenn mein Sohn aufwacht und dann noch so eine 5 auf der Uhr steht, dann denke ich schon so, leg dich wieder hin, wir schlafen weiter. Ja. Aber 4 Uhr ist ja, oh Gott.
Ja, also das ist schon ein bisschen crazy, aber ich habe damals halt gelernt, dass man immer in so 1,5 Stundenrhythmen schläft und dass das dann tatsächlich so eine Zeit ist, die ist okay. Also entweder 4,5 oder 6 Stunden oder 7,5. Und das sind ja diese REM-Phasen. Hm. Und ja. Mittlerweile weiß man aber auch, Frauen brauchen auch ja eigentlich auch mehr Schlaf und so Hormonzyklus. Es gibt auch diese Organuhr. Also ich habe mich damit dann viel beschäftigt und dachte, so ganz gesund ist das bestimmt nicht. Aber ich glaube, alles, was man halt so temporär macht, geht dann irgendwie und ich brauchte einfach diese Zeit für mich. Also gerade mit kleinem Kind, du kennst es, man kommt halt gerade so zu kreativen Sachen überhaupt gar nicht. Und ich habe das geliebt, alles hat geschlafen, alles war ruhig, sowieso in Corona war ja eh nie jemand auf der Straße und ich konnte wirklich extrem viel erledigen.
Aber wie hat sich das für dich verändert? Also wenn man dann alleinerziehend ist und dann noch in der Pandemie steckte, war das nicht so ein krasser, so eine krasse Veränderung, die man erstmal überhaupt im Kopf hinkriegen musste? Wie bist du da in diesen Übergang gekommen?
Ja, komplett. Also ich hatte ja ein neues Haus, einen neuen Job quasi und der Mann war weg, also dir fehlte quasi dein Lebenspartner. Wir waren ja auch 10 Jahre lang zusammen. Das war, ich habe mich gefühlt, als würde ich jetzt irgendwie eine neue Identität bekommen. So, mein Nachname hat sich ja dann geändert nach der Scheidung und das war wirklich, als wäre ich so vom FBI rausgezogen worden und die haben gesagt, du kommst jetzt in ein neues Safe House und bitte leb jetzt ein neues Leben. Das war natürlich heftig. Also ich will das auch gar nicht romantisieren. Ich hatte schon viele Tiefpunkte, wo ich auch wirklich geweint habe, auf dem Boden saß und meine Tochter das natürlich auch mitbekommen hat. Aber ich glaube, gerade als Mama, ich glaube ja an keine Zufälle, das ist gerade, dass man immer irgendwie dann doch einen Anker, ein Geschenk bekommt im Leben, warum es sich halt lohnt, weiterzumachen, hat man halt so eine gewisse Verantwortung. Du kannst halt nicht den ganzen Tag im Bett liegen und heulen und musst halt irgendwie trotzdem ein Vorbild sein. Und ich habe dann einfach versucht, diese Energie umzuwandeln. Und so dieses klassische, nach der Trennung schneidet sich die Frau die Haare oder kümmert sich irgendwie um sich, geht zum Beauty, macht was mit den Freundinnen. Also ich glaube, ich habe einfach alles gemacht. Ich habe sowohl die Haare mir gefärbt, ich habe so Trips mit meinen Freundinnen gemacht, ich habe mir coole neue Sachen angelernt, ich habe Fortbildung gemacht und dann letztendlich auch ein Unternehmen gegründet. Also ich bin einfach ins Machen gegangen tatsächlich.
Das heißt, du hattest noch so ein bisschen Zeit, weil mit den Freundinnen machen und reisen war ja dann auch mit Corona zeitweise vorbei. Yeah. Aber da war sozusagen noch so eine Phase und dann konntest du das schon noch sozusagen ein bisschen für dich verarbeiten, bis du dann so in den völligen Abschluss aus der Öffentlichkeit getreten bist, wie wir alle sozusagen. Nicht? Das war ja so total. Die besonders harte Zeit, wenn man dann auch Kind gar nicht mehr in die Kita geht, man sitzt dann zu zweit ja dann zu Hause und muss ja irgendwie auch jeden Tag sich was einfallen lassen. Also ich hatte zu dem Zeitpunkt ja noch gar kein Kind und stelle mir das für alle Eltern heute aus heutiger Sicht einfach als eine krasse Herausforderung vor und da nicht irgendwie wahnsinnig zu werden und trotzdem irgendwie so den Blick aufs Wesentliche zu behalten im Nachhinein, das ist schon echt eine krasse Nummer gewesen.
Ja, also es fühlt sich auch noch an wie ein Fiebertraum, diese Zeit. Man glaubt irgendwie gar nicht mehr, dass wir das erlebt haben, aber man braucht einfach auch ein Sicherheitsnetz. Also man sagt ja auch, man braucht irgendwie ein Dorf, um ein Kind großzuziehen und Gott sei Dank hatte ich das auch. Also ich hatte noch meine Ex-Schwiegereltern in der gleichen Stadt. Ich hatte meine Eltern 2 Minuten von mir und ich habe auch wirklich in der Zeit gelernt, einfach Hilfe anzunehmen. Also ich habe unfassbar viel dort Zeit verbracht. Ich habe auch damals 2-3 Monate bei denen einfach gelebt und ja, man muss einfach lernen, dann irgendwie mit der Situation halt umzugehen und daraus das Beste zu machen und nicht auf seinen Prinzipien halt festzureiten, nee, ich habe mir geschworen, ich mache das alleine, sondern dann einfach flexibel zu sein. Und ich habe dann auch wirklich extrem viel Hilfe angenommen.
Aber da sprichst du einen super wichtigen Punkt an, nicht? Unterstützungssysteme. Ich glaube, gerade für Alleinerziehende, die, also man muss ja, weil sonst, wie soll man das alles alleine gewuppt kriegen? Das ist so eine krasse Verantwortung und so ein 24-Stunden-Job. Wie organisierst du denn heute deinen Tag zwischen Agentur, anderen Projekten und Mama sein? Gibt es jetzt feste Routinen in deiner Selbstständigkeit? Wie gestaltest du das Ganze für dich heutzutage?
Ja, also ich würde jetzt gern sagen, absolut, und hier meine Top 10 Tools und Automatisierungen nennen. Vieles ist natürlich schon viel, viel strukturierter geworden. Das ist ja auch so ein bisschen dieser Unterschied von, ich bin Gründerin, ich fange gerade an, bis hin zu, okay, ich muss jetzt mehrere Sachen managen. Ich habe auch Personal mittlerweile. Ich habe neu geheiratet, ich habe einen Haushalt. Also da sind ja ganz viele Menschen, die sogar noch mehr Bedürfnisse jetzt an mich stellen als damals. Deswegen, ja, ich habe gewisse Zeitblöcke und mein Kalender sieht schon immer ziemlich voll aus, weil ich mir wirklich jeden Kladderadatsch da reintrage. Also wenn ich sage, freitags mache ich immer Content drehen, donnerstags brainstorme ich für LinkedIn oder alle Termine sowieso, die ich mir auch so privat für einfach nur mein Headspace reinsetze, die plane ich mir halt wirklich rein. Also ich habe jetzt nicht die krassesten KI-Tools. Ich nutze natürlich viel ChatGPT, um mich auch manchmal zu strukturieren. Aber ich habe ein ganz klassisches Notion-Board, wo ich auch mit meinen Angestellten dort mich austausche und gucke, dass wir einfach Aufgaben gut strukturieren können. Ich gebe sehr, sehr viel Verantwortung ab. Also ich habe für viele Bereiche einfach Heads bei mir im Team, wo ich dann einfach einmal die Woche so ein Reporting von denen bekomme. Also ich würde sagen, wenn ich so 3 Sachen nennen müsste, die meinen Alltag am krassesten strukturieren, sind das einmal einen guten Kalender, auch mit Dingen eingetragen, die jetzt kein Termin mit jemand anderes sind, sondern auch mit mir selber, also so Fokuszeitblöcke, dann mein Notion Board und dahingehend auch abgeben, also wirklich Verantwortlichkeiten auch wirklich in andere Hände geben.
Ja, super wichtig, nicht? Nicht einfach nur zu sagen, wir kontrollieren alles noch 30 Mal, sondern ja, du gibst halt ganze Themen ab. Okay.
Wie ist denn das bei dir? Du hast ja jetzt nicht nur ein Unternehmen, sondern du hast ja eigentlich drei Unternehmen und du bist auch noch teilweise angestellt. Wie organisierst du denn das alles parallel? Ich krieg's ja mit einem Unternehmen schon schwer hin.
Ja, das werde ich tatsächlich jeden Tag gefragt. Ich weiß auch nicht. Also zwischendurch kriege ich auch zwischendurch so einen Rappel, dass ich irgendwie mir alles zu viel wird, über den Kopf wächst und ich dann mal so einen Tag komplett abschalten muss. Aber tatsächlich bin ich sehr produktiv und auch ein bisschen, ja, effizienzkrank, würde ich mal sagen. Ich bin sehr schnell in den Dingen geworden, tatsächlich. Und wegen meinem Sicherheitsnetz auch, dass ich halt sage, okay, meine Eltern spielen auch eine wichtige Rolle. Sie haben auch ihre festen Tage, wo sie zum Beispiel meine Tochter nehmen, wo ich auch wirklich mal so wie in einem Vollzeitjob durchballern kann, von morgens 8 bis 18 Uhr. Und ich habe mir halt auch Bereiche kreiert, so eine richtige Comfortzone, wo ich total gerne und dadurch auch sehr gut und schnell arbeiten kann. Also ich lasse mich wenig ablenken. Ich gehe jetzt nicht alle 10 Minuten zur Waschmaschine oder mache noch 1000 andere Dinge, sondern ich versuche mich wirklich durch eben diese Dinge mit Fokuszeitblöcken zu disziplinieren, Sachen einfach durchzuziehen. Und es klappt aber auch nicht immer perfekt. Also das ein oder andere leidet immer und dann muss ich halt gucken, dass ich das dann irgendwie wieder ausgleiche.
Jetzt sag mal so, wie kommt man denn auf die Idee, wenn man jetzt schon ein Unternehmen hat, dann noch eins zu gründen und dann noch eins?
Also nichts davon war geplant und das sind eigentlich immer ja so die krassesten Sachen, die man dann einfach macht. Ich habe mir damals halt gesagt, wenn sich eine Tür öffnet, gehe ich immer erstmal rein und gucke und kann ja auch noch wieder rausgehen. Mittlerweile mache ich das auch nicht mehr so. Ich habe wirklich gelernt, sehr viel abzusagen, Nein zu sagen, abzulehnen. Das musste ich wirklich lernen, weil ich immer denke, das wäre ja auch eine Chance und das könnte ich noch machen. Und so hat sich das halt entwickelt, dass ich halt aber auch gemerkt habe, und ich finde, gerade als Unternehmerin muss man diese Fähigkeit auch lernen, sehr, sehr flexibel zu sein. Und ich habe gemerkt, mein erstes Business, das war mein Baby. Ich habe so viel Zeit da rein investiert, dass ich so ein schlechtes Gefühl hatte, irgendwann die Entscheidung zu treffen, ich mache das nicht mehr. Aber dieser ganze Business Case, wirtschaftlich, hat sich das einfach nicht rentiert. Und dann musste ich irgendwann sagen, okay, ich höre auf. Aber ich habe natürlich das Unternehmen analysiert, was hat dann gut geklappt. Und ich hatte halt einen Artikel, der hat immer Bombe geklappt. Da waren gar keine Retouren, ich habe keine Lagerkosten gehabt. Und habe dann gesagt, okay, also es war wirklich eine wirtschaftliche Entscheidung, dass ich gesagt habe, das eine mache ich platt und nehme daraus quasi einen Artikel, gründe das wieder aus. Und das mit der Social Media Agentur war wirklich wieder so, wie man halt klassisch sagt, dann öffnet sich noch eine Tür und es gibt dann irgendwie Wege, über die man nie nachgedacht hatte, dass viele halt gesagt haben, hey, du hast 2 Brands ganz organisch über Social Media aufgebaut, wie hast du das gemacht, ich will das auch. Und dann haben halt Firmen angefragt, meine Dienstleistung zu buchen und dann habe ich gesagt, okay, es ist jetzt ein bisschen unprofessionell, da immer Rechnung mit meinem Mama-Collection-Schmuck da zu schreiben. Ich gründe das jetzt einfach aus, weil ich bin Fan davon, sich nischig zu positionieren und dann, sobald es irgendwie was anderes ist, das dann auch auszugründen. Vielleicht würden manche Leute das irgendwie unter ein Unternehmen fassen, aber ich sage das halt immer für mich und auch für meine Mädels in meinem Umfeld. Positioniert euch nischig und dann habt ihr auch eure Zielgruppe und grenzt es wirklich voneinander ab.
Ja, das ist jetzt schon mal spannend, deine Mädels. Also setzt du vor allem auf Frauen in deinen Teams oder hast du auch Männer mit an Bord? Wie gestaltest du sowas?
Ja, war irgendwie so unfreiwillig. Also ich habe nie gesagt, ich will nur Frauen um mich herum haben oder ich arbeite nur mit Frauen zusammen. Aber tatsächlich habe ich nur Frauen als Mitarbeiterin, Praktikantin. Ich hatte einmal einen Mann. Das war auch okay, aber es war einfach ein anderer Vibe. Wir sind jetzt einfach so ein richtiges Girls-Team und auch meine Kunden sind tatsächlich alles Frauen. Ich weiß nicht, ob ich irgendwie diese Female-Vibes versprühe, aber tatsächlich hat sich das einfach so ergeben und ich halte hier auch in einer Mädels-Frauengruppe alle 2 Wochen Vorträge zum Thema Selbstfindung, Selbstbewusstsein, Stärken, alles so zu den inneren Herzensthemen. Und das ist halt eine reine Mädelsgruppe. Und ja, ich habe da einfach drin meine Zielgruppe gefunden. Ich stehe einfach total für dieses Thema Female Empowerment.
Ja, super. Und generell, wenn du jetzt ein bisschen zurückguckst, gab es so Aha-Momente, bei denen du so deine Strukturen oder Ansprüche so in der Vergangenheit bewusst verändert hast?
Ja, tatsächlich, als ich gemerkt habe, dass perfekt sein, das Wort benutzen wir ja so gerne, überhaupt gar keine Voraussetzung ist. Also ich habe mich damals immer als Perfektionistin betitelt, mache das heute bewusst nicht mehr, weil ich sie auch gar nicht mehr bin. Also ich bin so eine richtig 80% Fahrerin.
Pareto-Prinzip.
Ja, kaum was perfekt. Irgendwie weder mein Haushalt noch meine Ordnung. Es muss einfach funktionieren. Und ich merke, dass ich mit dieser Lösung, das ist vielleicht auch nochmal eine Beantwortung auf deine Frage, wie schaffe ich das alles? Ich halte mich halt gar nicht an Details auf.
Ja, finde ich gut, mache ich auch so.
Mega, ja, das ist wirklich eine Stärke, weil viele können das halt nicht. Ich sehe das immer wieder im Job, die dann, können wir noch mal kurz telefonieren und da. Und ich so, nee, also das ist gerade total ineffizient, was wir machen, wegen so einer kleinen Sache. Mach einfach, wie du meinst und dann hake es ab. So, das ist, also das hindert uns oft, gerade dieses Overthinking, das ist ja auch so eine Krankheit von uns, die habe ich auch. Ja, die verbaut einfach so viel und wir stehen uns dann meistens einfach selber im Weg.
Genau, ich sehe das genauso, aber ich habe dann manchmal das Problem, es gibt ja dann doch manchmal Punkte, wo es schon auf Genauigkeit ankommt, ja, wo man dann doch, ja, weiß ich, das Pitch-Deck doch nochmal bis zur Finesse ausfeilen muss, damit es wirklich sitzt und dann musst du auch darauf achten, dass es überall gleich steht und so. Und da stehe ich mir dann manchmal mit meinem Pareto-Prinzip fast im Weg, weil ich dann das so mühselig finde, diese letzten 20% da zu erreichen, aber in dem Fall finde ich es dann notwendig, aber das ist dann wieder so die Kehrseite von der ganzen Sache, finde ich.
Ja, voll. Ich glaube, Kehrseiten gibt es sowieso immer. Es ist halt die Frage, was überwiegt, ob du halt durchweg sonst immer mit deiner Lösung ganz gut fährst. Und dann nerven halt manchmal die Feinschliffsachen. Also ich bin auch nicht die, die die Grafiken nochmal finalisiert. Da habe ich mir halt den Luxus gegönnt, dass ich halt dann zum Beispiel eine Grafikerin in meinem Team habe, dass ich sage, guck mal, ich habe den Grobaufschlag gemacht, geh du jetzt nochmal ins Feintuning. Da habe ich jetzt keinen Nerv für zu gucken, ob die Linien gerade sind oder nicht. Aber ja, I feel you.
Wie arbeitet ihr als Team zusammen? Du hast gesagt Notion und dann gibt es wahrscheinlich so Calls, hast du auch schon gesagt, das ist sozusagen eure Struktur. Gibt es dann auch so Team-Meetings oder macht ihr einmal im Jahr so ein, wir treffen uns alle auf malle.de? Nee, wie sieht ja, das aus,
schön,
um so zusammenzuhalten sozusagen?
Also ganz klassisch sind wir natürlich in WhatsApp verbunden. Wir haben eine Gruppe. Ich bin mit jedem auch immer bilateral tatsächlich täglich in Kontakt. Also mir geht es auch darum, meinen Teammitgliedern ganz, ganz viel Verantwortung und Vertrauen zu geben. Aber ich bin natürlich auch immer da, dass sie Rückfragen stellen können. Und ich weiß nicht, ob das unprofessionell ist, aber wir machen wirklich sehr viel über Sprachnotizen, kurze Absprachen, weil es einfach der kürzeste und praktischste Weg ist für mich, weil ich das auch eben dann nachmittags vom Spielplatz nochmal machen kann und dann nicht irgendwie in den Slack-Channel oder in Teams-Dateien nochmal irgendwie gucken muss, sondern die schicken mir kurz einen Link, machen kurz eine Sprachnotiz und dann kann ich einfach so kurz, während ich die Schaukel anschubse, nochmal kurz eine Rückmeldung geben. Ja, das ist eigentlich so. Und wir sehen uns natürlich auch, meistens aber dann an eine Occasion gebunden. Also, dass wir ein Influencer-Event haben, dass wir ein Corporate Shooting machen, dass wir neue Teambilder machen. Und dann verbinde ich das immer, dass ich sage, ja, lass irgendwie cool essen gehen, lass uns treffen, austauschen. Aber so diese reinen Team-Meetings machen wir nicht. Immer gekoppelt an Arbeit.
Okay, und jetzt sprichst du es ja mit der Schaukel schon selber an. Was war denn so der größte Mythos, den du selbst über Vereinbarkeit lange geglaubt hast und heute aber nicht mehr unterschreiben würdest? Gibt's da was?
Also ich glaube, der größte Mythos ist, dass es tatsächlich Balance gibt. Also ich glaube einfach, diese Work-Life-Balance suggeriert uns ein komplett falsches Bild, dass wir immer gleichzeitig die perfekte Mama, die perfekte Arbeitnehmerin oder Unternehmerin sein müssen. Und ich habe einfach gelernt, dass das klar Waagschalen sind, aber die nie ganz austariert sind. Also es gibt immer wieder Tage, wo ich aufgrund eines Projektes, Deadlines, eine bessere Unternehmerin bin. Und dann gibt es aber wieder Tage, wo ich halt merke, okay, mein Kind braucht mich jetzt mehr oder ist krank oder so. Da lasse ich dann halt auch Aufgaben liegen, die meiner Aufmerksamkeit bedürft hätten. Und das hat mir natürlich auch so ein bisschen den Druck weggenommen, dass ich gesagt habe, okay, es ist einfach immer ein Hin- und Herschieben und es gibt nicht die perfekte Work-Life-Balance.
Wie gehst du so mit diesen klassischen Schuldgefühlen um, die man doch immer wieder mal so spürt?
Das ist eine sehr, sehr gute Frage, weil das habe ich tatsächlich total oft. Also ich habe echt oft ein schlechtes Gewissen, weil ich auch wirklich ein Overthinker bin. Ich habe irgendwann mal gehört, dass das, was wir in unserem Kopf haben, zu 80% eh nie eintritt. Und schlechtes Gewissen ist ja auch ein Gefühl. Und das habe ich, nachdem ich oftmals in meinem Umfeld nachgefragt habe, ob das denn der Wahrheit entspricht, was ich so an schlechtem Gewissen in mir trage, oft die Rückmeldung bekommen, nee, stimmt überhaupt nicht oder ist doch alles in Ordnung oder ich bin zufrieden mit dem, was du mir gibst. Und das mache ich tatsächlich auch mit meiner Tochter. Also ich frage sie total oft, wir haben echt oft Deep Talks, dass ich ihr sage, was brauchst du gerade von mir? Würdest du dir wünschen, wir würden mehr Zeit verbringen? Arbeitet Mama für dich zu viel? Gibt es etwas, was du gerade auf deinem Herzen hast? Also es gibt wirklich Zeiten und ich bin nicht die Perfect Mom. Also es ist auch nicht irgendwie 3 Stunden am Tag, aber gerade so den Weg zur Schule, die 10 Minuten, da packe ich niemals mein Handy aus. Oder abends, wenn ich sie ins Bett bringe, das ist so wirklich die Zeit, diese Quality-Zeit, die nur ihr gehört. Und dann habe ich auch diesen Zugang zu ihr und frage sie das. Und sie sagt mir immer, nein, Mama, ich bin total zufrieden und ich finde, du arbeitest gar nicht so viel. Die Omi arbeitet viel mehr und das beruhigt mich dann immer wieder, dass ich sage, ich merke doch, wenn sie was braucht und es ist viel einfach in meinem Kopf, dass ich denke, ich könnte und müsste und ich vergleiche mich natürlich dann mit anderen Mamas, die vielleicht weniger arbeiten, die noch irgendwie total viele Playdates haben, wieder was total Kreatives gebastelt haben und ich irgendwie die Nachricht in der Gruppe verpasst haben, dass sie alle morgen ein weißes T-Shirt mitbringen müssen. Das triggert mich, aber oftmals ist es gar nicht das, worauf es ankommt und mein Kind ist eigentlich total glücklich und zufrieden.
Ja, voll gut, dass ihr das zusammen so abgleicht. Das macht auf jeden Fall total Sinn. Okay, und wenn du das jetzt so ein bisschen auf das Business drehst, da hat man ja manchmal wahrscheinlich auch dieses Thema schlechtes Gewissen. Vielleicht, dass man dem Mitarbeiter XYZ doch nicht lange genug zugehört hat oder vielleicht da nicht ganz gerecht geworden ist. Wie gehst du mit solchen inneren Konflikten um?
Ja, also natürlich auch auf Business-Sicht habe ich genauso ein schlechtes Gewissen, geplagt von diesem Gewissen. Ja, es ist auch einfach wirklich, wie ich es im Privaten mache, tatsächlich ein Abklopfen. Also ich gehe dann wirklich in die Offensive, weil wenn ich in meinem stillen Kämmerlein bleibe und denke, ah, wie meinte der Kunde das jetzt oder hat er sich vernachlässigt gefühlt oder ich habe irgendwie Angst, dass es nicht 100% war, weil die Woche war doch jemand krank oder ich konnte nicht so alles geben, wie ich sonst gewohnt bin, dann gehe ich eigentlich immer auf diese Person zu. Und das mache ich auch jetzt regelmäßig mit meinen Kunden, dass ich das eingeführt habe. Hey, wie geht's dir gerade? Bist du zufrieden mit deinem Business? Was lässt dich nachts noch nicht schlafen? Gibt es noch irgendwas, womit ich dich beruhigen kann, unterstützen kann? Sowieso gebe ich denen ja immer Reports, aber dass ich noch so ein bisschen auf dieser persönlichen Ebene den auch wirklich frage, ob es gerade irgendein Thema gibt und ich würde das auch einfach ansprechen. Also Gott sei Dank, ich arbeite ja auch mit Frauen und die haben alle totales Verständnis. Also wenn ich dann auch mal einen Termin absagen muss, weil ich sage, ich muss jetzt zum Kinderarzt, dann ist da immer, ja, komplettes Verständnis und das ja auch auf Gegenseitigkeit. Also ich habe tatsächlich da bisher noch nie eine negative Erfahrung gemacht, dass wenn ich mal ausgefallen bin oder vielleicht nicht die 100% geben konnte, dass es dann noch nie geheißen hat, so, wir sind nicht zufrieden und beenden jetzt die Zusammenarbeit. Also es ist meistens ja immer dieses Worst-Case-Szenario, was in unserem Kopf ist, ist ja immer viel größer. Selbst wenn da mal eine Disharmonie ist oder mal eine Leistung nicht dementsprechend war, dann kann man das ja auch immer wieder ausgleichen.
Ja, auf jeden Fall. Da braut sich viel im eigenen Kopf zusammen.
Ja.
Lass uns mal ein bisschen genauer reingehen, weil Social-Media-Agentur, da kann man sich immer viel drunter vorstellen, aber manchmal auch nicht so viel. Und je nachdem, wie tief man da im Thema drin ist. Das heißt also, deine Kundinnen sind Influencerinnen und Firmen, die du zusammenbringst. Oder wie sieht so dein Geschäftsmodell aus?
Ja, tatsächlich ist das eine Schnittstelle. Also das habe ich gemerkt, dass das so ein USP von mir ist, dass ich sowohl ganz viel mit Influencern zusammenarbeite, die ich über die Zeit einfach auch durch meine eigenen Brands kennen und schätzen gelernt habe, als eben auch die Unternehmen. Die haben auch feste Verträge bei mir, dass ich sie monatlich auf Instagram einfach betreue. Und dann gibt es aber auch einfach neue Standorte, Restaurants, Lokalitäten, die sagen, okay, ich möchte gerne etwas Neues starten und dafür brauche ich ein bisschen Wumms im Marketing. Und dann komme ich und sage, okay, ich suche dir dafür passende Influencer raus und stell, wie du halt gesagt hast, die Verbindung her. Sie kommen, sie kriegen was Cooles, einen schönen Tag, ein schönes Event und dafür geben sie auch ihre Reichweite und machen ein bisschen Werbung. Das ist so das, was ich sehr, sehr gerne mache, sogenannte Influencer-Opening-Events. Und dann habe ich aber auch Firmenkunden, die haben gar nichts mit Influencern zu tun. Also da mache ich deren Social-Media-Auftritt, Instagram. Die haben meistens ganz, ganz viel Content, aber wissen nicht, wie sie das strategisch einsetzen sollen, einbringen sollen. Und da machen wir wirklich von Grafiken über Reels schneiden.
Und über alle Plattformen hinweg? Oder habt ihr da irgendwie Grenzen?
Ja, also Thema Grenzen setzen ist ja auch etwas, was ich die letzten 5 Jahre sehr stark gelernt habe. Man kann nicht alles und jeden bedienen. Und ich sage mittlerweile auch ganz klar, da bin ich keine Expertin drin. Zum Beispiel YouTube mache ich gar nicht. Und das ist Instagram, TikTok und LinkedIn, aber wirklich zu 80% Instagram.
Und LinkedIn kommt wahrscheinlich jetzt auch immer mal ein bisschen mehr, nicht? Das wächst ja gerade auch so ein bisschen, auch gerade beim Thema Corporate Influencing ist ja viel Betrieb. Da merkt man wahrscheinlich jetzt auch so ein bisschen den Anstieg, oder?
Total. Also gerade in Deutschland sind halt die Strukturen, wenn es ein bisschen größer wird, noch sehr festgefahren und die Unternehmen wollen immer noch so schön auf ihren Unternehmenskanälen weiter posten und Thema Personal Branding ist ja auch so ein sehr starkes Buzzword, schon seit den letzten Jahren, aber das wird in immer mehr Köpfen präsent und dadurch, dass ich halt auch mir eine Personal Brand auf LinkedIn aufgebaut habe und dort regelmäßig poste, automatisch kommen halt dann mal Anfragen oder Kooperationen darüber halt dann auch, ja.
Wir sind ja auch auf LinkedIn connected. Ich habe auch deine Beiträge im Blick sozusagen und ich habe ja auch gesehen, du warst letztens auf der OMR, nicht? Und auch da wieder das Thema Influencer. Inwiefern ist dieses Thema typisches Influencer-Marketing eigentlich noch hip? Ja, es gibt ja auch Stimmen, die sagen, ja gut, also wir kommen jetzt so ein bisschen davon weg. Gleichzeitig gibt es aber riesige Budgets in den Unternehmen, die immer noch investiert werden, genau in dieses Influencer-Marketing. Wie nimmst du das so in deiner Zusammenarbeit mit Firmen wahr? Schauen die schon sehr, okay, welcher Trend ist da jetzt dran? Oder haben sie sich jetzt gerade so eingeschossen auf, ja, wir arbeiten mit Influencern zusammen und bleiben jetzt auch gerne erstmal dabei? Wie ist deine Wahrnehmung da?
Ja, also grundsätzlich sind Unternehmen schon etwas unflexiblerer. Aber klar, die hinterfragen natürlich auch, welche Marketingmaßnahmen machen wirklich Sinn und müssen natürlich auch Zahlen immer vorlegen. Hat sich das jetzt rentiert oder nicht? Ich glaube auch tatsächlich, dass viele viel zu früh aufgeben. Also ich kenne sehr, sehr viele Brands, die sagen, ja, ich habe mal mit zwei Influencern zusammengearbeitet, das hat nicht geklappt, das funktioniert bei uns nicht. Ich habe wirklich mit meinen eigenen Brands bestimmt schon mit 70 Influencern zusammengearbeitet und davon waren 3 richtig gut. Also jetzt zuletzt hatte ich mit einer wirklich in einer Woche 30.000 Euro Umsatz gemacht, nur durch eine Influencer-Kooperation. Und das kann richtig gut funktionieren, aber halt auch sehr oft nicht. Viele wollen Influencer werden, viele kaufen auch sich Follower ein. Es gibt sehr viele ungesunde Profile, gerade die großen. Also das würde ich so unterschreiben, dass der Trend tatsächlich weggeht und das sagen wir auch schon seit 2-3 Jahren natürlich. Mikroinfluencer ist the thing, also kleinere, engere Communities, die wirklich noch vertrauen, nicht die Fernsehsternchen mit 1-2 Millionen Followern, die haben keine authentische, nahbare Community und es darf halt auch nicht mehr so wie Werbung aussehen. Also Content Creator zu sein, so cool das sich immer anhört, ist echt so ein kreativer Job und man muss wirklich total outside the box denken. Es ist nicht mehr klassisch dieses, heute zeige ich euch eine Sache, sondern es ist eine kreative Story-Idee, die sich die Influencer ausdenken und dann funktioniert halt auch wirklich Influencer-Marketing, wenn die Emotionen dahinter passen und man merkt, das ist eine Empfehlung. Also ich würde auf jeden Fall sagen, dass es nicht tot ist, wenn der Influencer wirklich halt auch dahinter steht und da habe ich halt auch, ich habe ja selber welche im Management und die lehnen 80% der Kooperation tatsächlich ab. Und die sagen auch immer, schick mir das erst. Ich gucke, wenn ich begeistert bin, wenn ich dahinter stehen kann, dann sage ich was dazu. Ansonsten auch nicht. Und wenn du es so handhabst, dann kennt dich auch deine Community und dankt dir das auch.
Und wenn du jetzt sagst, du hast mit 70 zusammengearbeitet und 3 sind richtig geflogen, sind dann diese 3 Influencer die richtigen Perlen und machen das richtig gut? Oder woran liegt das, dass die jetzt da so fliegen?
Ja und nein, weil ich habe die auch schon mal weiterempfohlen und bei denen hat es dann zum Beispiel nicht so funktioniert. Da sind ganz, ganz viele Stellschrauben, die ungewiss sind, bevor man eine Kooperation eingeht. Also natürlich, der Influencer muss eine gute Community haben und das kann man auch als Brand vorher definitiv abchecken, indem man sagt, es gibt ja mittlerweile ganz viele Tools, wo man auch die Engagement Rate checken kann, wo man gucken kann, okay, wie viele Fake-Follower sind da, wie ist der Standort, passt das mit meiner Zielgruppe einher? Also man muss schon auch ein bisschen diese Arbeit machen, dann lässt man sich ja sowieso die Insights geben. Und bei denen, wo es halt wirklich gefruchtet hat, das waren auch Accounts, die gesund waren und gute Insights hatten. Und dann ist es auch einfach Glück. Der Zeitpunkt, das Produkt muss stimmen. Also es kommt auch ganz viel auf das Produkt drauf an. Löst es irgendeine Emotion oder Bedürfnis in der Community aus? Das heißt, es ist schwierig. Es gibt nicht so die goldene Formel, aber man kann schon sehr viel vorher beeinflussen.
TikTok ist ja jetzt auch in aller Munde immer wieder. Und gerade Firmen, die vielleicht auch noch gar nicht gemacht haben, die sagen dann auf einmal, ja gut, dann lass uns halt mal TikTok ausprobieren. Du hast ja jetzt gesagt, ihr seid schon 80% eher bei Instagram. Wie nimmst du so diese Richtung nach TikTok wahr? Wann findest du, passt das besser zu einem Unternehmen, da auf TikTok zu sein? Oder bist du so ein Fan von, ich sag mal, Content Recycling? Beide Plattformen mit dem gleichen Content bespielen. Funktioniert das?
Also ich bin auch nur zu 80% auf Instagram für meine Kunden unterwegs, weil die das unbedingt wollen. Ich mache immer auf TikTok aufmerksam, weil der Kanal einfach viel mehr Möglichkeiten bietet. Ich bin schon ein riesen TikTok-Fan, ehrlich gesagt. Der Algorithmus arbeitet viel besser, der ist interessenbasiert. Das heißt, du kannst halt als kleiner Account, du kannst dir jetzt einen Account machen und dein erstes Video kann theoretisch 500.000 Views haben. Und bei Instagram ist das halt nicht so. Du wirst am Anfang echt, ich habe jetzt auch einen Personal Brand Account vor 8 Wochen gestartet. Ich hatte am Anfang, hatte ich wirklich so ein 300-View-Jail. Also, dass ich einfach von Instagram die ganze Zeit überprüft worden bin. Ich hatte auch alle Funktionen noch nicht. Ich konnte keine Testreels machen und so weiter. Und jetzt langsam komme ich in die paar tausend Views rein. Aber das war sehr viel Arbeit. Währenddessen auf TikTok irgendwie ein Video, wo ich meinen Bildschirm abgefilmt habe und eine lustige Kundennotiz gezeigt habe, direkt zack, 16.000 Views, 30.000 Views bekommen hat. Und das macht dann halt schon Spaß, auch für Brands. Aber man muss sich dieser TikTok Content-Sprache auch anpassen können. Content-Recycling, ja, wenn der halt passt, kommt halt drauf an. Es gibt halt mehr Instagrammable Content und es gibt dann halt auch wirklich Content, der auf TikTok funktioniert. Gerade dieses so Talking Head, Podcast, das funktioniert auf beiden sehr gut. Gerade gibt es ja diesen KI-Trend, wo man so diese Babys nimmt und dann diese Podcast-Stimmen nimmt. Hast du das mitbekommen? Das sind Podcasts, die dann quasi mit KI-Babys gezeigt werden. Und das geht gerade viral. Also da haben neue Accounts komplett die ersten Videos schon mit Millionen von Views. Und das funktioniert jetzt auch langsam auf Instagram. Also man sieht immer, die Trends kommen eigentlich eher von TikTok. Auch dieses ganze Kurzvideo-Format, was ja dann in YouTube Shorts und so gekommen ist. Deswegen wäre es eigentlich doof, wenn man es nicht nutzt. Aber man braucht halt einfach auch die Offenheit und die Kapazität dafür. Einfach nur das Video Copy-Paste halt auf TikTok wird wahrscheinlich nicht so gut funktionieren.
Wenn wir jetzt schon mal so eine Expertin wie dich hier haben, müssen wir auch noch mal ganz kurz auf das Thema Instagram und Instagram-Stories eingehen. Müssen wir uns da noch Mühe geben? Also ich weiß nicht, ob ich die Einzige bin, aber bin ich nicht. Ich nehme schon von meinen Kolleginnen auch wahr, dass die Story-Views mehr und mehr einbrechen. Manchmal hört man auch, ja, es hat nicht mehr so eine Relevanz. Also wie ist da so deine Sichtweise? Eine Zeit lang war ja die Stories irgendwie so das Verbindungselement, um so dieses Tägliche herzustellen. Jetzt habe ich irgendwie so das Gefühl, die Leute haben irgendwie genug. Oder ist das nur meine Wahrnehmung?
Also Stories sind ja ganz klar für deine Follower. Damit wirst du keine neuen Follower generieren. Dadurch wirst du nicht irgendwie mehr gepusht werden oder wachsen oder neue Reichweite generieren. Weil ja Thema Community so wichtig ist und quasi die du ja hast, auch sehr nah an dich dran zu lassen, sind Stories schon wichtig. Aber was du eingangs gesagt hast, Thema, muss ich mir große Mühe geben? Also ich würde wirklich keine Lebensmühe in Stories verschwenden. Also dass man da groß mit CapCut oder Edits irgendwie vorher noch was schneidet oder sich noch hübscher macht und noch Untertitel drunter setzt, das mache ich tatsächlich nicht. Ich liebe aber Stories, weil ich weiß nicht, wie es dir geht, ich gucke auch nur Stories. Also wenn ich selber in meine Instagram-App gehe, gucke ich nicht über mein Feed. Ich gehe entweder direkt in Reels und scroll mich durch, was mir so Neues angezeigt wird. Oder ich gucke halt vorne, und da sind ja auch nur die du oft anguckst, mir dann quasi an, wer was Neues hat. Siehst du ja durch den Kreis einfach. Und da muss man sich ja auch überlegen, wir folgen ja im Durchschnitt mal locker paar hundert, wenn nicht sogar 1.000 Leute. Und die schaffst du ja gar nicht durch. Das heißt, je nachdem, wie viel Zeit du hast, du bist irgendwie abends am Handy, so klassisch, was ich mir eigentlich abtrainieren möchte, abends vorm Schlafengehen im Bett, gehe ich nochmal durch. Und dann sind das vielleicht so 5, 6 Leute, die ich mir noch angucke. Und die werden natürlich dafür belohnt, dass ich mir sie angucke, und dann sind die wieder vorne. Was aber noch so ein kleiner Hack ist, wäre nie mehr als 2 bis 3 Stories am Tag und auch mal eine Story-Pause machen. Weil wir denken, wenn wir viel sharen und teilen, werden wir dafür belohnt, aber tatsächlich mögen die Menschen das auch, wenn man so ein bisschen geheimnisvoll bleibt. Wenn man irgendwie sagt, ja, boah, heute ist ein richtig spannender Tag, ich erzähle euch morgen mehr und dann passiert erstmal nichts. Weil dann warten, also man möchte natürlich auch nicht dieses Clickbaiting machen, ne? Dieses, ihr könnt euch nicht vorstellen, was passiert ist und dann lässt man die Leute in der Luft hängen. Das natürlich nicht, aber so immer mal wieder schlau platziert. Und dass man nicht irgendwie alles dokumentiert natürlich, sondern was halt interessant ist, relevant ist, irgendwie nochmal als Text, weil viele hören ja auch zu 80% ohne Ton, ne? Also nochmal kurz den Text da drauf gepackt. Aber ich investiere, wenn ich mal so eine Zahl geben müsste, nicht mehr als 10 Minuten am Tag für Stories.
Aber diesen Hack, den du gerade sagst, ich habe auch eine Influencerin, der folge ich, und die macht das immer so, bevor ich euch jetzt erzähle, was Dingens gestern wieder gemacht hat, Ausrufezeichen, Ausrufezeichen. Noch kurzen Hinweis auf die Kooperation von heute. Mhm. Oh, und es ist und so nervig. Es ist jeden Tag so, ja. Und also, und man denkt dann immer so, nee, du belohnst sie dafür jetzt nicht. Nein, du guckst das Ding nicht weiter und am Ende guckst du doch weiter. Ja, es ist furchtbar. Es
funktioniert
aber
halt, ja.
Mein Mega-Hack war, meine Instagram-App funktioniert seit einer Woche nicht. Sie ging einfach nicht mehr.
Okay.
Kaputt. Ich habe quasi raufgedrückt, das Ding lädt nicht. Nichts. Ich kam an gar nichts mehr ran. Und dann zwischenzeitlich hatte ich auch wirklich keine Zeit, mich jetzt darum zu kümmern, weil Instagram ist tatsächlich bei mir auch nur für den Podcast relevant. Ansonsten mache ich da nicht viel. Wenn die App nicht da ist, dann hat man mehr Lebenszeit. Darum geht es mir einfach nur. Es war wirklich ein bisschen befreiend. Ich meine, es ist natürlich schlecht fürs Business, aber auf der anderen Seite war es halt wirklich so, dass ich mal ein bisschen irgendwie gedacht habe, ja, nee, kannst ja nicht durch die Storys sliden. Ich mache das nämlich auch so wie du. Und dann habe ich die ersten 10 durch und denke mir so, oh nee, jetzt ist schon wieder so viel Zeit um. Ich will jetzt eigentlich was anderes machen. Und ja, das hat mich ein bisschen entschlackt diese Woche mit diesem nicht funktionierenden Instagram.
Also dieser gezwungene Social Detox, der ist manchmal auch nicht schlecht. Man sagt es sich immer wieder, ich sage auch, ja, im Urlaub nehme ich nicht das Handy oder ich gehe nicht rein. Aber tatsächlich ist das schon so ein bisschen wie eine Sucht geworden, gerade wenn man in dem Bereich arbeitet. Du bist ja auch in Social Media mit YouTube Shorts, die sind ja genauso addictive. Ja, da kann man wirklich sehr viel Zeit auch verschwenden. Ich habe mir halt immer gesagt, ich werde mehr kreieren, als ich konsumiere. Und das versuche ich immer nochmal mit einem anderen Blickwinkel, mir auch Content dann wirklich anzugucken. Und ich speichere mir auch ganz viel, was ich anders interpretieren möchte oder schicke das an mein Team. Also dieses stundenlange Scrollen und Konsumieren mache ich gar nicht mehr. Dafür habe ich auch gar keine Zeit mehr.
Okay, wenn du jetzt sagst, so Planung ist ja das eine. Wie lässt du denn so bewusst Raum für Spontanität neben deinen ganzen Verbindlichkeiten und Aufgaben, die du so hast? Wie wird es dann auch mal wieder spontaner?
Also Spontanität und Raum braucht man ja total für Kreativität. Und gerade wir im Social-Media-Bereich oder auch gerade als Agentur müssen ja auch sehr oft sehr kreativ sein. Und deswegen bin ich ja auch nicht die perfekt durchgeplanteste. Also ich habe halt meine Zeitblocker, aber auch die dienen ja auch dafür, dass ich mir Zeit freigeschaufelt habe. Das heißt, wenn ich sage, freitags mache ich 2 Stunden Content drehen oder donnerstags 1 Stunde LinkedIn, dann habe ich ja diese 1 Stunde Zeit und da gönne ich mir auch viel. Also ich mache auch oft mir zu einer guten Netflix-Serie Frühstück oder ich setze mich immer nachmittags, wenn jetzt gerade so schönes Wetter ist, auf dem Balkon mit meinem Matcha, mache mal kurz die Augen zu. Ich mache auch echt voll oft Mittagsschlaf. Also so 20 Minuten Powernap. Ich nutze halt wirklich so diese Pausen dann bewusst, um mir auch Dinge zu gönnen. Ja, und spontan für, sollen wir nächste Woche jetzt 3 Wochen verreisen, bin ich natürlich nicht. Aber so in den Zeitfenstern, die ich mir so auch frei geblockt habe, schon. Also ich freue mich dann auch, wenn mein Mann abends kommt und sagt, so, hier, wir kochen nicht, pack deine Sachen, wir gehen jetzt raus oder machen irgendwas. Ich liebe es auch, wenn andere mich rausreißen und mit mir spontan sind.
Mhm. Ja, das nimmt man dann ganz gern an. Nicht? Wenn jemand eine Idee hat, dann sagt man, okay, dann sind wir jetzt mal zusammen spontan.
Wenn jemand anderes mal eine Idee hat, das ist echt entlastend.
Und sag mal, gibt es denn jetzt so im Rückblick auch einen Moment, in dem du besonders stolz auf dich warst, weil du trotz allem Business und Kind und Familie unter einen Hut gebracht hast?
Also ich muss mir das auch immer wieder selber sagen, weil ich habe das so in mir, dass ich immer schneller, weiter, höher möchte und manchmal gar nicht realisiere, dass ich schon meine Ziele und Träume, schon ganz, ganz viele tatsächlich erreicht habe. Und dass, wenn das dann vom Außen kommt, wow, du bist so viel unterwegs oder das hast du alles geschafft und so, dann denke ich auch zwischendurch, ja, okay, stimmt, aber ich wollte doch noch das und das. Ich glaube, das müssen wir uns viel öfter selber sagen, dass wir stolz auf uns sind. Also ich sage auch ganz oft meiner Tochter, das habe ich nämlich auch gelernt, dass wir nicht sagen sollen, ich bin stolz auf dich, sondern du darfst stolz auf dich sein. So.
Ja,
und das habe ich einmal gelernt und das mache ich jetzt auch. Und ich hoffe, dass sie das auch mit sich weiter trägt, auch später, dass man stolz auf sich sein darf, unabhängig davon, ob jetzt jemand anderes dich gesehen hat und auch stolz auf dich ist. Und tatsächlich war das erst kürzlich so, wo du es jetzt auch angesprochen hast, ich war ja auf der OMA, dann hatte ich Muttertag als meine High Season für mein Mama-Schmuck-Business und ich habe es wirklich geschafft, noch allen pünktlich diese 350 Bestellungen, obwohl ich erst 3 Tage vor Muttertag gekommen bin, von der OMR, das alles zu wuppen, obwohl das alles ganz anders war, als ich mir vorgestellt habe, ich komplett alleine war und ich bin ja wirklich so eine Person, die braucht immer so ihre Bezugsperson und ich habe es einfach alles geschafft. Ich bin nicht krank geworden, alles hat funktioniert, mein System, mein Kind. Ich habe wirklich bis abends durchgezogen, meine Kunden waren happy und nach dieser Woche war ich wirklich total erleichtert und auch stolz, dass ich gesagt habe, okay, ich habe mir viel vorgenommen, aber mit einer Struktur und ein bisschen Mut und Selbstbewusstsein habe ich das alles geschafft, auch wenn es sehr anstrengend war.
Ja, da kannst du stolz auf dich sein.
Dankeschön.
Nee, ich finde ich einen total wichtigen Punkt, den du da ansprichst. Ja, das habe ich auch schon umgestellt bei uns, so dieses, ja, das anders zu benennen und eben genauso umzudrehen. Nicht? Also ich finde das auch sehr, sehr sinnvoll und ich glaube, das kann sehr kraftvoller Glaubenssatz für unsere Kinder sein, wenn sie den wirklich mitnehmen und tief verankern für sich.
Ja.
Wie ist denn so deine Vision jetzt mit deinem Schmuck-Label, was du da hast? Also du, wenn ich das richtig sehe, in deinen Social-Media-Accounts kann man ja sehen, du machst ja den Versand aktuell noch selbst. Hast du da Absichten, das irgendwann auszulagern oder wie willst du das eigentlich so für dich aufbauen? Soll das so in dem Rahmen bleiben, damit du das sozusagen nebenbei noch mit hinkriegst oder wie ist so deine größere Denke dahin?
Ja, also immer wenn man natürlich skalieren möchte und noch größer werden möchte, muss man natürlich auch neue Systeme schaffen. Ich denke schon, dass das mittel- bis langfristig definitiv eine Aufgabe ist, der ich mich stellen muss, das Fulfillment auszulagern. Ich habe halt gerne noch irgendwie die Kontrolle darüber und es ist auch irgendwie manchmal schön, also dann diese Bestellung und diese Etiketten, das ist auch irgendwie so ein befriedigendes Gefühl, dass man sagt, ich habe etwas kreiert, also sowieso wir Frauen, wir lieben es ja, etwas zu erschaffen so und ein Produkt zu kreieren, das aus meinem Kopf in ein physisches Produkt gekommen ist und Menschen geben dafür ihr hart verdientes Geld aus und ich darf das hier verpacken und dann schreibe ich auch manchmal gerne nochmal eine Notiz, jetzt nicht am Muttertag, da habe ich es nicht geschafft, aber ich nehme mir dafür sehr gerne Zeit und das ist halt so auch mein Small-Baby-Business, aber natürlich, wenn ich es groß denke und aus wirtschaftlicher Sicht macht das gar keinen Sinn, dass ich hier die Pakete packe. Ja, also das Auslagern wäre cool, noch mehr Kollektionen natürlich, dahin noch gerne wachsen. Ich habe echt oft die Meinung von außen bekommen, du musst das abgeben, weil du musst dich fokussieren, konzentrieren auf ein Business und auf deine Money-Making-Activities. Aber da habe ich auch gelernt, das immer wieder mit meinem Gefühl abzugleichen und es ist wirtschaftlich rentabel, ja, aber es ist vor allen Dingen auch ein Herzensprojekt von mir und deswegen möchte ich das definitiv weiterführen. Ich muss halt dann Systeme erschaffen, dass es auch vielleicht ein bisschen automatisierter läuft, dass ich es halt eben machen kann.
Wir packen natürlich alle Infos zu deinem Schmuck und natürlich zu deiner Agentur auch unten in die Videobeschreibung und in die Shownotes. Also wenn ihr da mal sehen wollt, was Victoria da genau macht und was es da Schönes gibt, dann schaut da mal rein. Da findet ihr natürlich alle Infos. Ich würde sagen, wir finden langsam mal ein Schlusswort und zwar 10 Fragen zum Abschluss. Wir haben jetzt schon wahnsinnig viel gute Einblicke gekriegt. Danke schon mal dafür. Ich stelle ja am Ende immer allen noch 10 Entweder-Oder-Fragen. Die bekommst du jetzt natürlich auch gestellt, damit wir noch ein bisschen mehr über dich erfahren. Bereit?
Bereit.
Gut, also Tee oder Kaffee?
Tee.
Selbstständig oder angestellt?
Selbstständig.
Analog oder Digitalplan?
Digitalplan.
E-Mail oder Telefon?
E-Mail. Don't call me.
Nachtigall oder Lerche?
Lerche.
Naja, stimmt, Team 4.30 Uhr. Da
bin ich nicht mehr, aber...
Nee, aber du hast es hingekriegt, ein halbes Jahr. Ich meine, das sagt schon alles über dich aus. Okay, virtuell oder vor Ort?
Vor Ort.
Hausschuhe oder Socken?
Socken.
Instagram oder TikTok?
Also zum selber konsumieren TikTok.
Okay. Auto oder Bahn?
Auto.
Und letzte Frage, Indoor-Spielplatz oder Kinderbauernhof?
Oh, Kinderbauernhof, ich hasse Indoor-Spielplätze. Gibt es da jemand, der Indoor-Spielplatz gesagt hat?
Es gab schon mal Leute, die haben das gesagt, ja.
Ja, safe Bauernhof, hätte ich jetzt auch Lust.
Okay, dann haben wir da auch deine Haltung. Vielen Dank dafür. Und ansonsten natürlich auch danke dafür, dass du hier warst, dass du dir die Zeit genommen hast, uns ein bisschen Einblick gegeben hast. Und ich wünsche dir ganz viel Erfolg und viel Freude beim Skalieren, wenn es bald soweit ist.
Ich bin gespannt. Danke dir, liebe Lisa. Es war wirklich total, ja, hellend, inspirierend, auch mit dir zu sprechen. Dankeschön.
Vielen Dank.
Danke. Dann habt noch einen schönen Tag.
Das war sie also, die neue Episode von Mama macht Business. Wenn sie dir gut gefallen hat, dann teile sie unbedingt auch mit anderen selbstständigen Müttern und Vätern. Und wenn dir der ganze Podcast gut gefällt, dann abonnier ihn unbedingt und lass eine Bewertung da oder schreib eine Rezension. Das war Mama macht Business, eine Produktion von Liebenau Media.